D-Radio Wissen. Dein Sonntag.
Heute Morgen zu Gast in Dein Sonntag ist Fatma Aydemir. Sie ist Journalistin und Buchautorin. Als Journalistin leitet sie das zweisprachige Online-Portal Taz Gazette. Und vorher hat sie noch schnell ihren ersten Roman veröffentlicht. Ellenbogen heißt er und erzählt die Geschichte der jungen Deutsch-Türkin Hazal. Moin Fatma.
Hallo.
Erste Frage muss ich jetzt mal ganz kurz stellen. Glaubst du wirklich, dass Platzen ein schöner Tod ist?
Nein, das glaube ich nicht. Das glaubt Hazal in einem Buch.
Ich muss kurz erklären, sie erzählt das quasi an einer Stelle, wo deine Hauptfigur Hazal bei ihrem Aushilfsjob in der Bäckerei ist und da gibt es so ein Wespentötergerät. Ne? Also das schaltet man irgendwie ein und das zieht die Wespen an und dann werden sie auf eine nicht so richtig tolle Weise gegrillt, mehr oder weniger. Ne?
Mhm. Ja, aber die platzen auch, die machen so kleine Platzgeräusche.
Kennst du so diese Geräte? Hast du irgendwo mal gearbeitet, ja, wo es die gibt?
Ja, ich habe schon mal in der Bäckerei gearbeitet, deswegen kenne ich das. Also die werden eigentlich de facto gegrillt, aber komischerweise machen diese Platzgeräusche, dass man immer so guckt, ob die sich jetzt irgendwie, wo man die Teile jetzt aufsammeln kann. Aber meistens sind die eh schon verkohlt.
Aber es bleiben Teile übrig, okay. Vielleicht kannst du so ein bisschen schildern, worum es in dem Buch grob geht. Wie fasst du das zusammen? Das wirst du ja wahrscheinlich in letzter Zeit häufiger mal gefragt, ne?
Es geht um eine junge Deutsch-Türkin, die ist 17, wird 18 im Laufe des Buchs. Sie heißt Hazal und hat viele Hoffnungen, was so ihren 18. Geburtstag oder ihre Volljährigkeit angeht, weil sie sich wie viele andere 17-Jährige eigentlich nach einem selbstbestimmten Leben sehnt. Und in der Nacht ihres 18. Geburtstags kommt es zu einem sehr tragischen Vorfall, der sie quasi dazu nötigt oder sie entscheidet eigentlich, dass sie danach nach Istanbul flieht, in eine Stadt, in der sie so eigentlich noch nie war, und versucht da von null anzufangen.
Istanbul, das ist so ein bisschen so ein Sehnsuchtsort, habe ich das Gefühl, für viele Deutsch-Türken oder zumindest sagt man das in Literatur oder auch Film. Ist das tatsächlich in der Realität so? Also wenn man so als Türke in Deutschland aufwächst und vielleicht noch gar nicht so viel mit seiner Herkunft zu tun hat, ist das dann so ein Ort, wo man denkt, boah, da ist alles toll, das ist das, was vielleicht auch irgendwie meine Kultur, den Teil der Kultur, den ich vielleicht noch nicht so erlebt habe, im Land ausmacht?
Auf jeden Fall. Also es ist eine sehr gängige Biografie von jungen Deutsch-Türken, auch so vor allem von meiner Generation, der ersten Generation, die hier geboren ist in Deutschland, dass man so eine Sehnsucht nach Istanbul entwickelt, weil wir kriegen halt so ganz viele schöne Bilder von Istanbul durch die türkische Popkultur oder durch Instagram oder durch alle möglichen Dinge vermittelt und haben so eine, also Istanbul ist ja auch eine sehr fotogene und schöne Stadt. Gleichzeitig ist es auch so eine, diese Hoffnung oder diese Sehnsucht nach dem Zurückgehen, was eigentlich nicht so richtig ein Zurückgehen ist, weil wir ja nicht da geboren oder da aufgewachsen sind. Aber es hat schon natürlich was mit so einer Selbstsuche und Identitätssuche zu tun. Und gleichzeitig ist Istanbul, also darüber hinaus, dass es wahnsinnig fotogen ist und Realität nicht immer schön, ist es natürlich eine sehr interessante Stadt aufgrund der Lage. Also es ist so der Ort, der den Westen mit dem Osten quasi verbindet, zwei Kontinente miteinander verbindet, was auch vielleicht sehr metaphorisch steht, so für die innere Zerrissenheit von vielen Deutsch-Türken.
Du bist schon in Istanbul gewesen. Wie sieht die Stadt in Realität aus? Ich war noch nicht da. Ich meine, im Zweifel ist es ja erstmal eine riesige Großstadt und vermutlich auch, wenn man wie Hazal aus Berlin kommt, auch einfach nochmal eine Nummer größer und eine Nummer unübersichtlicher und ein bisschen wilder, oder schätze ich das falsch ein?
Klar, genau so ist es. Also es ist ein ganz, ganz großes Chaos. Wie Istanbul Realität aussieht, das kommt immer drauf an, glaube ich, in welchem Kontext man hinfährt und wie man sich da aufhält. Also wenn man als Tourist irgendwie so 3 Tage Städtetour macht, dann ist das natürlich wahnsinnig schön. Aber an sich ist die Stadt, wie soll ich sagen, also wenn man abseits des Kerns ist, also abseits des Bosporus quasi, wo sich das ganze kulturelle und historische abspielt, ist Istanbul einfach nur ein ganz, ganz großer Betonhaufen, der wahnsinnig laut ist, überall sind Baustellen. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass die Menschen wahnsinnig unter Druck stehen aufgrund der politischen Spannungen gerade. Und das wirkt sich auch auf so die Interaktion im öffentlichen Raum aus. Also alle, die Menschen gehen nicht sehr gut miteinander um gerade und sind sehr aggressiv im täglichen Umgang.
Können wir vielleicht gleich auch noch so ein bisschen mehr drauf eingehen, gerade auf die politische Situation rund um die Türkei und auch in Istanbul. Du hast eben schon wir gesagt, du bist auch Deutsch-Türkin. Inwiefern, wahrscheinlich wirst du das auch häufiger gefragt, nachdem du das Buch rausgebracht hast, hat Hazal was mit dir, mit deiner eigenen Biografie zu tun?
Konkret gibt es wenig biografische Überschneidungen zwischen mir und Hazal. Also unsere Eltern sind aus der Türkei eingewandert, das verbindet uns. Und wir hören beide sehr gerne Rihanna zum Beispiel. Das ist auch sehr offenkundig, aber darüber hinaus, sie ist halt viel jünger als ich. Also ich bin 30, sie ist 17 in dem Buch. Und sie wächst halt in Berlin im Wedding auf. Ich bin Karlsruherin zum Beispiel. Also das sind schon Unterschiede. Und die Familiensituation, die ich schildere, ist zum Beispiel auch nicht meine. Aber nichtsdestotrotz, also ich habe eine Figur erschaffen quasi, die relativ weit weg von mir ist und gleichzeitig aber auch mir sehr nah, weil sie natürlich schon gewisse Erfahrungen macht, die ich auch kenne, nur halt in einem anderen Kontext gemacht habe. Also Ausgrenzungserfahrungen zum Beispiel, wenn man zu einer Minderheit innerhalb einer Mehrheitsgesellschaft gehört, dann ist das, macht man die überall. Also ob ich jetzt, weiß nicht, ich werde oft gefragt, ja, wie kannst du das überhaupt schreiben? Du hast doch studiert, hast alles ganz anders und du weißt ja nicht, wie das ist, aber das stimmt halt nicht. Also es ist nicht so, dass man an die Uni geht und dann niemals erfährt, was Diskriminierung heißt, was Alltagsrassismus heißt oder so. Es sind einfach nur andere Kontexte, aber so die Erfahrungen sind sehr, sehr ähnlich. Hm.
Du hast auch Freunde und Verwandte in Wedding und hast da auch eine Weile gelebt. Sind das so die Geschichten oder sind das auch Geschichten gewesen, die du dann mitgenommen hast ein Stück weit?
Ein Stück weit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich bei meiner Tante auf der Couch saß und unauffällig mitgeschrieben habe, wenn sie was zu ihren Söhnen gerufen hat. Das nicht. Ich habe auch nicht während dem Schreiben da gewohnt. Also ich bin vor 5 Jahren nach Berlin gezogen und habe da eine Weile bei meiner Familie dort gelebt. Aber ich habe auch tatsächlich seit meiner Kindheit öfter war ich in Berlin und immer nur zu Familienbesuchen und ich kannte eigentlich immer nur den Wedding. Das ist der einzige Ausschnitt, den ich aus Berlin kannte, bis ich da tatsächlich hingefahren bin. Und es war auch konkret der Leopoldplatz, an dem das Buch auch spielt, also die erste Hälfte. Das heißt, Berlin war für mich immer gleich Wedding-Leopoldplatz. Und irgendwie war das so, von der Ferne habe ich das immer sehr nostalgisch auch betrachtet. Es war irgendwie so ein aufregender Ort, so total durchmischt und lebendig. Und aber wie ich jetzt den Stoff für den Roman, also würde ich jetzt nicht sagen, das ist eher konstruiert aus sehr vielen Sachen. Natürlich fließen da auch Dinge mit ein, die ich jetzt am Wedding beobachtet habe. Natürlich habe ich auch eine Art von Recherche betrieben. Aber gleichzeitig würde ich nicht sagen, dass das jetzt dass dieser Roman unbedingt im Wedding hätte spielen müssen. Das war eher so eine Geschmackssache, so eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Aber es ist eine Großstadtgeschichte, die vielleicht auch in einer anderen deutschen Großstadt hätte spielen können.
Aber so vom Gefühl her, du beschreibst das im Buch irgendwie, also für mich hat die Situation von Hazal immer mal wieder auch beengend gewirkt, dadurch, dass es alles so eine enge Community ist. Hazal kann relativ wenig machen, ohne dass sie irgendwie auf der Straße Leute trifft, die sie kennt. Ist das im Wedding so? Ja, möglicherweise auch in vielen anderen großen Städten, weil es ja so eine Einwanderer-Community da ein Stück weit auch ist, dass da ganz viel Familie, ganz viele Bekannte irgendwie auf einem Haufen sind und man auch viel miteinander zu tun hat?
Klar, also es ist häufig so, das gibt es auch in Köln, das gibt es in Essen, das gibt es in Bremen. Das findet man eben in vielen deutschen Großstädten, weil also diese Viertel haben sich ja quasi formiert, als die Gastarbeiter vor ein paar Jahrzehnten nach Deutschland gezogen sind und ihre Familie nachgeholt haben. Da haben sich eben diese Gastarbeiterviertel quasi formiert, die immer noch in einer Weise existieren. Also immer noch wohnen viele Menschen beieinander, haben sich quasi auch so einen eigenen Lebensraum erschaffen mit so eigenen Läden, Restaurants und so weiter. Also es ist eigentlich auch ein Ort, der Schutz bietet. Also dieses, weiß nicht, es muss nicht unbedingt immer so diesen negativ konnotierten Ghetto-Begriff, muss man nicht immer anwenden. Das ist auch natürlich eine schöne Sache, irgendwie umgeben zu sein von Menschen, die dieselbe Muttersprache sprechen und auch so ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Aber Hazal ist natürlich, sie ist halt super genervt, weil sie weil sie 17 ist und jede 17-Jährige genervt und wütend sein sollte, weil sonst irgendwas schiefgelaufen ist, würde ich sagen. Aber es ist klar, also dieses Ding, dass ihre Familie sowieso bei allem irgendwie dazwischen funkt und sie kaum so Handlungsspielraum hat, ist natürlich schwierig, wenn dann auch noch sie, sobald sie auf der Straße ist, ganz viele Leute sie sehen, die sie kennen und am besten auch noch weiter petzen. Hm.
Steigen wir vielleicht gleich auch mal gleich in die Geschichte ein. Du liest uns gleich ein bisschen was vor aus deinem Buch. Den Anfang, so damit wir so ein bisschen Hazal kennenlernen, machen wir gleich hier in deinen Sonntag.
Wir haben gerade schon so ein bisschen über Hazal gesprochen, die junge Deutsch-Türkin, um die es geht in deinem Buch. Und du willst sie uns jetzt mal ein bisschen vorstellen und dazu liest du uns jetzt mal den Anfang von deinem Buch Ellenbogen vor.
Hätte Desiree mir nicht mit ihren langen, sauberen Fingern jeden Lippenstift und Nagellack einzeln vorgeführt, wäre ich niemals auf die Idee gekommen zu klauen. Es war Sommer, das weiß ich noch genau, denn Desiree trug hellblaue Hotpants und die auf ihren Beinen glänzenden Härchen standen aufrecht, weil die Klimaanlage den Supermarkt in einen großen Kühlschrank verwandelt hatte. Obwohl ich erst 7 war, wusste ich, dass ich so kurze Hosen niemals hätte tragen dürfen. Und ich wusste auch, dass Mama mir niemals erlaubt hätte, einen Glitzerlippenstift zu kaufen. Desiree aber hatte einen Geldschein in der Hand und musste sich nur noch für eine Farbe entscheiden. Sie nahm den pinken Lippenstift, klar, denn Desiree war blond und hielt sich für Barbie. Eigentlich sah sie tatsächlich ein bisschen aus wie Barbie, doch das habe ich ihr nie gesagt. Das Leben war schon gut genug zu Desiree. Ich begleitete sie bis fast an ihre Haustür. Desirees Mutter stand schon auf dem Balkon, die Hände in den Hüften. Sie war groß, extrem dünn und immer ein bisschen braun gebrannt. Keine Ahnung wieso. Wahrscheinlich fuhren sie oft in den Urlaub. Sie trug ein enges Tanktop und kein BH darunter, sodass man immer nur Titten sah, wenn man an Desirees Mutter dachte. Die Titten waren viel kleiner als die von Mama. Aber nicht spitz, sondern rund wie 2 Tennisbälle. Eigentlich ganz hübsch. Desirees Mutter rief uns mit strengem Blick zu, dass die Familie nun zu Mittag essen würde. Desiree nickte, schaute mich an und winkte mir zum Abschied. Sie winkte, obwohl ich neben ihr stand. Nie habe ich Desirees Wohnung von innen gesehen, aber oft habe ich mir vorgestellt, wie es drinnen aussehen könnte. Danach ging ich wieder zurück zum Supermarkt und ließ den Lippenstift unauffällig in meiner Hosentasche verschwinden. Ich kann nicht sagen, was ich mit ihm vorhatte. Ich glaube, es ging nur darum, ihn zu besitzen, ab und zu daran zu riechen. Denn auftragen konnte ich ihn auf keinen Fall. Mama hätte mir dafür direkt eine Schelle verpasst. Als ich an der traurigen Kassiererin mit dem Damenbart vorbeischlich, senkte ich meinen Blick und konzentrierte mich auf die Fliesenrillen. Draußen rannte ich die 300 Meter nach Hause, als müsste ich dringend aufs Klo, schloss mit dem Schlüssel, der in einem dunkelblauen Faden um meinen Hals hing, die Tür auf, sprang die Treppenstufen in den ersten Stock hoch, schloss die Wohnungstür auf, lief direkt in unser Kinderzimmer und hielt den Lippenstift Ono stolz vor die Nase. Ono schenkte mir nur einen fragenden Blick und spielte weiter mit seinen beschissenen Legosteinen. Spasti.
Vielen Dank. Das war ein Ausschnitt aus Ellenbogen, dem ersten Roman von Fatma Aydemir. Und sie ist zu Gast heute Morgen in Dein Sonntag. Vielen Dank. Ich hab mir da schon auch so ein paar Gedanken drüber gemacht, so dann, wenn man so diese Coming-of-Age-Szenen so vor sich hat, wie das so in der eigenen Pubertät irgendwie war. Und ich habe eben schon mal das Wort beklemmt benutzt, was so die Community angeht, aber was auch ich speziell tatsächlich anstrengend fand, sind so die Abende oder Nachmittage, die Hazal mit ihrer Familie erlebt, wo sie quasi eingebunden ist in den Familienrhythmus, wo sie sich dann abends auch irgendwie mit auf die Couch setzt, solange die Eltern noch Fernseh gucken, aber sich auch eigentlich so niemand so wirklich für sie interessiert und sie sich auch nicht für ihre Eltern, und dann sitzt man da so gemeinsam, weil man halt irgendwie gemeinsam sitzen muss, und das war bei mir tatsächlich anders.
Ja.
Hast du das auch so erlebt?
Diese Couch-Szenen, ich kenne die schon teilweise auf jeden Fall, weil ich zumindest bis ich 18 war, das super schwierig war, die Erlaubnis zu bekommen, abends noch auszugehen. Hm. Nachdem ich 18 war, hat sich das sehr, sehr stark verändert, aber das kann schon sein, dass es daran liegt, dass meine Eltern aus der Türkei kommen oder aus einem anderen Land kommen, sagen wir eher mal, weil es ist auch so ein bisschen, also meine Generation ist schon ziemlich zerrissen, sage ich mal, die ersten, die hier geboren sind. Aber ich glaube, unsere Elterngeneration ist noch zerrissener, weil die einfach von woanders gekommen sind, hier nie so richtig angekommen sind, weil sie eben mit diesem Gastarbeiterstatus eigentlich von vornherein es geplant war, dass sie nur ein bisschen bleiben und dann zurückgehen. Und also zurück in die Türkei gehen mit ihrem Angesparten und das aber nie der Fall war quasi. Aber hier haben sie auch nie richtig Wurzeln geschlagen. Und meine Eltern zum Beispiel sagen immer noch, also bis vor kurzem haben sie das zumindest immer noch gedacht, dass sie irgendwann zurück auswandern werden in die Türkei und da leben werden, weil sich das einfach schon so eingenistet hat in den Köpfen. Aber was ich eigentlich damit sagen will, ist klar, also es ist, da ist schon so bei der Elterngeneration dieser Hang da, die eigene Kultur zu schützen, die eigene Familie, die Kinder zu schützen vor irgendwie, was weiß ich, Gefahren, die von außen kommen, weil man schon mit so einem Misstrauen hier ist.
Es gibt einen ganz spannenden Satz in deinem Buch, wo ich das Gefühl hatte, der steht auch so ein bisschen stellvertretend für das, was im Buch passiert. Ich habe Angst, dass ich für immer auf der Ersatzbank rumsitze und auf das richtige Leben warte und das richtige Leben einfach nicht passiert. Das trifft auf Hazal so ein Stück weit zu, dass sie wahrscheinlich so mit 17 das Gefühl hat, ich warte darauf, dass irgendwas passiert. Aber jetzt, wo du das so ein bisschen mit der zerrissenen Elterngeneration gesagt hast, vermutlich auch ein Stück weit für diese Generation, oder? Weil die vielleicht auch noch darauf wartet, dass ihr Leben dann möglicherweise dann irgendwann wieder zurück in der Heimat passiert und sie hier nur ausharren.
Naja, also bei Hazal ist es die Angst, ne, auf der Ersatzbank sitzen zu bleiben. Bei den Eltern gibt es diese Angst, glaube ich, nicht mehr. Die haben schon mit allem abgehakt und sich damit abgefunden, dass sie jetzt da sitzen und irgendwann wieder zurückgehen oder was auch immer. Also es ist nochmal eine andere Sache, irgendwie 17 zu sein und sozusagen das ganze Leben vor sich zu haben und genau darauf zu warten, dass was passiert. Und ich glaube, an so langen Abenden, die man irgendwie unfreiwillig auf der Couch im Wohnzimmer verbringt, fühlt es sich schon so an, als, also es ist eher so ein Panikgefühl, dass man da nicht mehr rauskommt. Wobei die Eltern ja, die ja auch nicht unbedingt glücklich auf ihrer Couch sind,
nee,
gar keine Anstalten machen, von dieser Couch wegzukommen, weil wo sollen sie denn sonst hin? So?
Bei Hazal kommt noch erschwerend hinzu, dass sie ausbildungsmäßig nicht so richtig gut unterwegs ist. Sie hat keinen Ausbildungsplatz, ist in so einer Maßnahme drin, die auch so semi-erfolgreich ist und sie ist, würde ich schon sagen, relativ perspektivlos. Du hast gesagt, bei dir ist das ein bisschen anders gelaufen. Du hast studiert, bist Journalistin, erfolgreich, jetzt Buchautorin. Ist dieser Titel des Buches, also der Ellenbogen, ist der was, den du mehr benutzen musstest, damit du, ich sag mal, erfolgreicher wirst als Hazal?
Das ist eine gute Frage. Nee, um ehrlich zu sein, ich musste mich eigentlich, würde ich sagen, keine Ahnung, vielleicht ist es auch eine seltsame Selbstwahrnehmung von mir. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich jetzt so ganz kurz drüber nachdenke, würde ich sagen, ich musste mich genauso gegen bestimmte Ellbogen durchsetzen wie Hazal. Bei ihr ist es, ich würde sagen, manchmal ist es ein bisschen eine Glückssache. Dazu kommt aber auch noch so ein bisschen, was erwartet dein Umfeld von dir? Also Hazal ist umgeben von Menschen, die jetzt nicht sonderlich hohe Erwartungen an sie haben, was jetzt so die berufliche Laufbahn auch angeht. Ne?
Für Oma ist wichtiger, dass sie einen Mann bekommt quasi zum Beispiel.
Genau. Genau, für ihre Mutter ist wichtiger, dass sie jetzt irgendwie, dass sie halt so ein bisschen regelmäßigen Job hat. Es kommt überhaupt keiner auf die Idee, dass sie irgendwie auf eine weiterführende Schule geht oder das nochmal probiert, irgendwie das Abi nachzuholen. Sie hat eine Person eigentlich nur in ihrem Umfeld, die solche Hoffnungen bei ihr wecken möchte, und das ist ihre Tante, Tante Semra, die ja auch die einzige in der Familie ist, die studiert hat, die quasi einen ordentlichen Job hat, sie ist Sozialpädagogin, sie lebt als Frau Single und hat eine eigene Wohnung. Mit 30 ist sie Single, das wollte ich eigentlich betonen, weil das ist so total krass für Hazal, weil sie kennt das eigentlich nicht. Normalerweise irgendwann wenn die Frauen heiraten, dann ziehen sie aus, aber nicht einfach so in ihre eigene Wohnung. Und gleichzeitig ist sie auch Hazal einfach sehr sympathisch, weil sie die Person in der Familie ist, mit der sie am offensten sprechen kann. Sie haben so ein halb freundschaftliches Verhältnis, was sich dann im Laufe des Buchs total ändert. Also die Beziehung von Hazal zu ihrer Tante, einfach weil sie so ein bisschen mit diesem Ideal hadert, was Tante Semra ihr vorlebt, weil das so ziemlich unerreichbar für sie scheint. Und genau, wenn ich jetzt auf mich selbst zurückkomme, würde ich sagen, ich hatte vielleicht einfach das Glück, dass ich Menschen um mich herum hatte, die ein bisschen mehr von mir erwartet haben, als einen 5-Euro-Job bei der Friseuse um die Ecke zu machen. So.
Du hast die deutsche Staatsangehörigkeit als einzige in deiner Familie, ist richtig, ne?
Das stimmt, ja. Ich habe sie erst seit 1,5 Jahren, glaube ich.
Warum hast du dich entschieden, die anzunehmen?
Ich glaube, die richtige Frage wäre, warum hat der Rest der Familie noch keine deutsche Staatsbürgerschaft? Ich weiß es nicht. Die Leute bemühen, also die machen sich nicht so richtig Gedanken darüber. Ah, das stimmt nicht. Stimmt, seit einem Monat hat auch eine kleine Cousine von mir auch die deutsche Staatsbürgerschaft, nachdem ich sie ganz lange bearbeitet habe. Mhm. Aber sie ist auch jemand, der viel reist, wie zum Beispiel auch ich. Ich glaube, das hat uns so ein bisschen in die Richtung gebracht. Einfach, es ist kacke, mit dem türkischen Pass zu reisen, weil man überall ein Visum braucht. Und aber so, wie soll ich sagen, bei mir war es ein bisschen mehr als das. Es hatte zwar auch mit einer Reise zu tun, aber ich war in Ägypten und durfte nicht einreisen. Ich glaube, das war Ende 2013 und das hatte explizit mit meinem türkischen Pass zu tun. Also eigentlich haben türkische Staatsbürger kein Visum gebraucht für Ägypten. Das hat sich dann über Nacht verändert, weil Erdogan irgendeinen Satz gebracht hat. Mhm. Und das war halt, wie soll ich sagen, es war eine komische Situation, weil es war nicht sehr lange nach dem Militärputsch in Ägypten und ich war so ein bisschen lost und auch einfach super angepisst, weil ich dachte so, okay, da ist irgend so ein Typ, der sitzt in Ankara und macht eine blöde Bemerkung und das wirkt sich auf mein Leben aus, das kann nicht sein. Mhm. Aber darüber hinaus ist es natürlich auch so, dass ich sowieso vorhabe, hier zu bleiben und hier zu leben und der deutsche Pass einfach mehr Möglichkeiten bietet und politische Teilhabe ist eine von diesen.
Mhm. Du sagst gerade so angedeutet, dass der Rest deiner Familie das noch nicht so gemacht hat, ist einfach, weil sie es noch nicht gemacht haben oder hat das auch was Ideologisches? Also hat sich dadurch vielleicht auch irgendwie
beides?
Mhm. Bist du jetzt, wirst du irgendwie anders behandelt in deiner Familie oder in deinem Umfeld?
Nein.
Das nicht.
Nein. Also es ist so, nee, die halten das auch für ganz klug, dass ich das gemacht habe und so mit der deutschen Staatsangehörigkeit. Die anderen, ich glaube, die schieben das erstens so einfach nur vor sich hin. Das ist so ein bisschen eher so ein, ach ja, das wollten wir machen und dann hatten wir keine Zeit. Und gleichzeitig ist es auch nicht so einfach für alle, ne? Also ich bin hier geboren und zur Grundschule gegangen und so. Also man guckt, es wird auch auf die, wie lange man hier ist. Okay, das ist erfüllen zwar alle, aber man darf, glaube ich, auch keine Sozialleistungen beziehen. Man muss einen festen Job haben, einen unbefristeten Arbeitsvertrag etc. etc. Und das sind so Voraussetzungen, die bringen nicht alle Menschen mit.
Wie ist das in der Türkei? Spielt das irgendeine Rolle? Bist du dann eher die Deutsche? Oder ist der Pass völlig wurscht?
Ich war ja jetzt die letzten 3 Jahre immer für einen längeren Zeitraum da. Mhm. Und nö, eigentlich, ich hatte mich um so eine, es gibt so eine blaue Karte, nennt sich das, womit ich bestimmte Rechte noch behalte von der türkischen Staatsbürgerschaft. Das ist zum Beispiel Aufenthalt und Arbeitsgenehmigung.
Ah, okay.
Also ich kann so lange bleiben, wie ich will, nicht nur 90 Tage, wie zum Beispiel gewöhnliche deutsche Staatsbürger. Was natürlich einen Unterschied macht, ist, dass also ein Ex-Kollege von mir, Deniz Yücel, sitzt ja gerade im Gefängnis in der Türkei. Mhm. Unschuldigerweise, also dafür, dass er einfach seinen Job gemacht hat als Journalist. Mhm. Und es ist problematisch, dass er die doppelte Staatsbürgerschaft hat.
Weil er den türkischen Pass noch hat und damit halt greifbar ist für die türkische Justiz.
Genau, er gilt vor dem türkischen Recht als Türke und sonst nichts anderes. Das heißt, Deutschland hat eigentlich gar nichts zu melden und bei mir wäre das jetzt nach dieser Logik anders, weil ich die türkische abgegeben habe und quasi nur als Deutsche auch in der Türkei gelten würde. Aber gleichzeitig ist das sind die Vorgänge da gerade so willkürlich in der Türkei, dass man sich darauf vielleicht auch nicht unbedingt verlassen sollte.
Machst du dir darüber Gedanken, wenn du es sagst, du bist jetzt auch in der Zeit auch nach dem Putschversuch häufiger in der Türkei gewesen? Ist das was dich beschäftigt, dass du vielleicht als Journalistin da möglicherweise mit irgendwelchen Maßnahmen rechnen musst?
Also natürlich hat man das im Kopf, Ich bin auch mit vielen Kolleginnen, die in der Türkei arbeiten, in Kontakt und frage immer wieder, wie es ihnen geht und bestelle natürlich auch Texte von denen. Deswegen, wir sind ständig in Kontakt und ich kriege das sehr, ich verfolge das auch, weil mich das einfach sehr bewegt. Und also es wäre gelogen zu sagen, vor dem Referendum würde ich jetzt zum Beispiel, habe ich versucht, nicht mehr hinzufahren, auch weil jetzt in den letzten Monaten die Repressionen noch mehr zugenommen haben, aber auf Dauer ist es halt irgendwie, wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, total darauf zu verzichten aus Angst, weil mit der Angst kommt man halt auch nicht so sonderlich weit und ich habe viel Familie da, eine kranke Oma, die ich irgendwann besuchen muss, deswegen ja, aber ich bin auf jeden Fall sehr vorsichtig, das ist schon so.
Du warst während des Putschversuches zufällig in der Türkei. Wie hast du das erlebt und wie würdest du sagen, hat sich das Land verändert? Also wie war die Türkei vorher, wie ist sie jetzt?
Das Komische ist, dass letztes Jahr eigentlich, ich war die letzten 3 Jahre immer wieder da und habe eigentlich jedes Jahr gemerkt, wie sich die Lage nochmal zugespitzt hat, wie die Stimmung nochmal viel aggressiver wurde. Und letztes Jahr war es eigentlich schon vor dem Putschversuch. Also es war alles schon so dramatisch, dass man mit allem Möglichen gerechnet hat. Im Südosten der Türkei sind kriegsähnliche Zustände und die Journalisten konnten schon vor dem Putschversuch nicht richtig ihre Jobs machen. Da wurden schon genug Leute inhaftiert und es war einfach trotzdem, aber nach dem Putschversuch, man hat irgendwie überlegt, okay, es kann eh nicht schlimmer kommen, mal schauen, was jetzt passiert. Und es war aber tatsächlich schlimmer. Also in dem Sinne, dass einfach aufgrund des Ausnahmezustands die gesamte Justiz ausgehebelt wurde. Also man echt eigentlich gar keine Rechte mehr hat. Also dass jetzt zum Beispiel Dennis auch seit, weiß nicht, 40 Tagen fast in Einzelhaft sitzt, das kann man überhaupt nicht, also es gibt überhaupt keine rechtliche Grundlage dafür.
Auch ohne Kontaktmöglichkeit nach draußen, ne?
Natürlich, also der darf eine Stunde in der Woche jemanden sehen, das ist sein Anwalt und den sieht er auch nur durch eine Glasscheibe, glaube ich. Das sind, das hat schon alles mit dem Ausnahmezustand zu tun, der nach einem Putschversuch verhängt wurde. Plus, es verändert natürlich ein Land sehr stark, wenn fast 100.000 Menschen aus dem öffentlichen Dienst genommen werden. Und es ist schon sehr fragwürdig, mit wem die so ausgetauscht werden. Also wer auch die wichtigen Stellen in Universitäten bekommen. Da wurde ja auch heftig aufgeräumt, sage ich mal. Also es ist schon sehr albtraumhaft gerade. Ja.
Du hast eben so ein bisschen von diesem romantisierten Gefühl für Istanbul, vielleicht auch so eine Art Heimatgefühl gesprochen. Jetzt bist du in Deutschland aufgewachsen und geboren. Hat das irgendwie was verändert mit deiner Art von Heimatgefühl für die Türkei, sofern du es überhaupt hattest oder hast?
Also Heimatgefühle, da hatte ich bestimmt. Also so früher halt irgendwie. Als Kind hatte ich das sehr stark, das weiß ich noch. Aber ich habe schon, wie soll ich sagen, vor Jahren gemerkt, dass dieser Heimatbegriff einfach nicht so richtig greift für mich. Also weder für hier noch für da. Aber trotzdem hat man eine Verbundenheit zu dem Ort, dessen Sprache man spricht, wo eben die Großeltern sitzen und so weiter. Klar, machen die politischen Veränderungen jetzt gerade, also auch vor allem, dass das Land halt quasi auf eine Diktatur zu steuert, macht schon was mit einem. Vor allem nicht nur, dass die Regierung crazy ist, sage ich mal, sondern auch, dass da so viel Rückhalt halt innerhalb der Bevölkerung ist. Das gibt einem schon zu denken. Und ich war letztes Jahr dann nach dem Putschversuch noch ein paar Monate da, weil ich einfach das Gefühl hatte, okay, so viele Freunde von mir waren sehr persönlich davon betroffen, weil sie auf einmal nicht mehr ausreisen durften, ihre Pässe konfisziert wurden und so weiter. Und dass ich dachte, okay, ich kann jetzt nicht einfach abhauen, weil ich dieses Privileg habe. Aber als ich zurück war, war ich schon ganz froh, wieder in Berlin zu sein. Und ich habe auf jeden Fall schon nicht mehr so dieses Bild von Istanbul, was ich vorher hatte, dass ich da irgendwie mir vorstellen konnte zu leben oder so. Das ist schon anders jetzt.
Das ist Referendum eben schon angesprochen. Präsident Erdogan möchte die Verfassung ändern und das präsidiale Regierungssystem einführen. Das heißt, er möchte den Präsidenten sich selbst mit mehr Macht ausstatten. In einer Woche wird die Türkei darüber abstimmen. Du hast gerade schon gesagt, du findest es schon auch bemerkenswert, dass so viele Leute quasi für das Vorhaben sind von Präsident Erdogan, auch hier in Deutschland. Wie erklärst du dir das, dass Menschen, die hier geboren, die hier aufgewachsen sind, Menschen, die in der zweiten oder dritten Generation hier sind, Menschen auch in unserem Alter für Erdogan stimmen, für das Präsidialsystem stimmen?
Ja, ich habe nicht so sehr konkrete, kurze, knappe Antworten darauf, muss ich sagen, oder eindeutige. Ich weiß es selber nicht. Es ist so, es ist etwas natürlich, was mich sehr stark beschäftigt, weil das Ding ist halt, dass diese, also ich habe das Gefühl, es ist nicht so krass, wie es uns gezeigt wird in den Medien. Also es ist nicht so, dass alle Deutsch-Türken für Erdogan stimmen und dafür sind und so. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben, weil die Wahlbeteiligung auch sehr niedrig ist, zum Beispiel unter Deutsch-Türken. Man darf ja auch erst seit ein paar Jahren hier wählen. Das hat sich noch nicht so richtig eingegroovt. Aber trotzdem, klar, also es ist natürlich präsent, dass hier sehr viele Menschen trotzdem pro AKP sind und die sehr sichtbar sind, weil die auch sehr laut sind und stolz darauf sind, dass ich weiß nicht, es ist so ein bisschen eine Mischung, also Erdogan macht es ganz schlau, dass er halt, also diese religiöse Rhetorik, die irgendwie die AKP-Regierung seit 15 Jahren verfolgt, dass sie jetzt sehr stark mit so diesem Nationalismus-Begriff verbunden wird, weil es ist überall auf der Welt so, dass in der Diaspora lebende quasi Minderheiten so einen sehr starken Hang zum Nationalismus entwickeln, weil sie einfach hier, also am Beispiel Deutsch-Türken, sich von der deutschen Gesellschaft ausgegrenzt fühlen, ist es halt so, dass man sich schon sehr stark klammert an die eigene Identität. Das soll das jetzt nicht legitimieren oder so, aber das wäre so ein Erklärungsansatz, glaube ich. Dazu kommt aber auch, dass sich die Türkei schon in den letzten 15 Jahren sehr stark auch zum Positiven entwickelt hat, insofern, dass halt vor der AKP-Regierung das Land viel ärmer war, dass die Infrastruktur nicht richtig da war. Also die Leute, die von hier halt in Urlaub fahren jedes Jahr, die sehen halt, oh, vor Erdogan war das Land irgendwie total schrecklich, quasi. Also nicht schrecklich, aber es war eigentlich so ein dritte Weltland, so vom Gefühl her, wenn man von Deutschland aus dahin kam. Und es hat sich innerhalb von kürzester Zeit verändert. Und ich glaube, es ist auch die Wertschätzung dessen einfach zu sehen von Weitem. Und dann ist kommt natürlich dazu, dass man halt hier sowieso aus der Ferne irgendwie dahin guckt. Und also ich finde das eh ein bisschen crazy, dass man für die Verfassungsänderung eines anderen Landes irgendwie abstimmen kann, in dem man nicht selber lebt. Das ist schon komisch.
Jetzt hast du eben gesagt, möglicherweise ist das auch eine Darstellung in den Medien. Die AKP, die Erdogan-Anhänger sind laut. Die Medien kriegen das vielleicht mehr mit. Wie erlebst du das denn so im Alltag, vielleicht in der Familie? Weil auch in den Medien transportiert wird, dass es einen Bruch gibt in den türkischen Gemeinden, eben durch diese, auch hier durch ganz konkret durch das Referendum jetzt. Erlebst du das? Ist das Thema bei dir in der Familie zum Beispiel oder in deinem Umfeld?
Auf jeden Fall. Also ich bin, das stimmt schon, dass dieser Bruch durch viele, viele Familien geht. Auch teilweise durch meine. Und das Interessante daran ist, dass es auch nicht unbedingt so ist, dass die ältere Generation auf der einen Seite steht und die jüngere auf der anderen, sondern dass es echt so altersübergreifend ist. Ich weiß nicht, innerhalb meiner Familie bin ich ganz froh darum, dass es so eine ganz gesunde Diskussionskultur gibt. Also, dass wir uns jetzt nicht irgendwie gegenseitig die Haare rausreißen, weil meine Mutter die Erdogan kritisiert oder so. Aber grundsätzlich in meinem Umfeld, also die Freunde, die ich mir aussuche, sind natürlich, denken halt so ähnlich wie ich. Und also das heißt jetzt nicht, dass ich mit keinem AKPler jemals was zu tun haben will oder so. Aber es ist, die Zeiten sind gerade sehr hart. Und es ist schon eine große Spaltung da. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute auch die, also Erdogan und auch so so diese Regierung da so romantisieren und vieles nicht so richtig sehen wollen. Also da auch vor allem sehr heftige Sachen, wie zum Beispiel tatsächlich so massakerähnliche Vorgehensweisen in den kurdischen Gebieten. Da hört es halt bei mir auf. Also wenn jemand sowas verteidigen möchte oder versucht zu verteidigen, das sind halt sehr grundlegende humanistische Werte. Und da ist schon klar, dass ich jetzt nicht so Best Friends mit denen sein möchte.
Wie wichtig ist für den politischen Diskurs dann gerade auch in Deutschland zu solchen und ähnlichen Themen deine Arbeit als Leiterin von Taz Gazette, zweisprachiges Online-Portal? Was könnt ihr da leisten? Inwiefern ist das Thema für euch?
Was wir leisten können, ist, dass wir uns einfach, also wir publizieren jetzt zweisprachig, alle Texte, die wir machen, kommen auf Türkisch und auf Deutsch raus. Das heißt, wir haben einerseits irgendwie den Vorteil, dass wir auch in der Türkei gelesen werden. Andererseits ist es total schwierig dann natürlich die Themen immer so zu bedienen, dass es für alle interessant ist, weil die Leute einfach auf verschiedenen Wissensständen sind auch. Aber es geht uns eigentlich darum, eine andere Form von Berichterstattung auch über die Entwicklung der Türkei zu ermöglichen. Nicht jetzt, wie soll ich sagen, also ich kann das voll nachvollziehen, wenn hier dann irgendwie all dieser große Aufschrei ist und alle diese Auftrittsverbote oder die Diskussion darum thematisieren wollen, eben als diese AKP-Minister nicht in Deutschland auftreten konnten. Aber es ist so, ich finde es halt so schwierig, dass das halt dann das Thema ist, auf das alle anspringen. Und ich weiß, ich bin Journalistin, Medien funktionieren so. Also ein Thema wird hochgespielt und alle machen mit. Aber wir sind glücklicherweise in der Situation jetzt mit Taz Gazette, dass wir einfach dann die anderen Inhalte noch weiterfahren können, während die meisten sich wieder nur an irgendwelchen Ministern abkämpfen, die sowieso nichts zu sagen haben. Und das ist auch so eine, wie soll ich sagen, es ist auch so eine sehr erfolgreiche Politik der AKP, dass sie quasi die ganze Zeit komische Sachen sagen, um die Leute abzulenken, aber was sie hintenrum machen, darauf achtet dann keiner mehr, weil alle dann nur darüber sprechen, dass er wieder einen Nazi-Vergleich gebracht hat, was halt total unergiebig ist.
Sagt Fatma Aydemir, sie ist Journalistin und Buchautorin, leitet als Journalistin das zweisprachige Online-Portal Taz Gazette und hat gerade ihren ersten Roman veröffentlicht. Ellenbogen heißt er. Und sie war zu Gast heute Morgen hier in Dein Sonntag. Vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
D-Radio Wissen. Dein Sonntag.